Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Er war der Schöpfer von Superheldenfiguren wie der Punisher oder Miss Marvel. Comicautor Jerry Conway ist gestorben. Auf einer Comicmesse hat er vor ein paar Jahren erzählt, was ihn immer wieder an seinen Fans erstaunt.
Just the fact that what I did many years ago apparently still has an impact and resonance for people who probably were not even alive when I did it. So that's impressive to me.
Also immer wieder beeindruckend, dass Fans immer noch beschäftigt, was er, also Jerry Conway, geschaffen hat, als sie noch nicht mal geboren waren. Der Marvel-Autor und seine Bedeutung für das Superhelden-Genre, gleich mehr dazu hier im Kompressor. Außerdem geht es um die Kurzfilmtage in Oberhausen, die sich mit KI und Film auseinandersetzen müssen. Herzlich willkommen. Unserem Kompressor, Comic-Fachmann und Superhelden-Experten Markus Dichmann ist heute früh beim ersten Blick aufs Smartphone das Wörtchen Scheiße rausgerutscht, denn beim Scrollen durch den Newsfeed ist er über diese Meldung gestolpert, dass Jerry Conway im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Hallo Markus.
Grüß dich Max.
Also Jerry Conway, eine Comic-Legende. Noch dazu erscheint in 2 Wochen eine neue Verfilmung seines vielleicht größten Vermächtnisses, nämlich eine neue Umsetzung des berühmten Punishers. Also wir sind natürlich mitten im Superhelden-Genre. Aber erzähl mal genauer, wer war Jerry Conway?
Ja, traurig, den Film hätte Jerry, glaube ich, gerne noch gesehen. Ich rolle ihm gleich noch den roten Teppich aus, was er so alles für die Popkultur gemacht hat, Jerry Conway. Vielleicht fangen wir aber mit seinen Anfängen an, weil ich finde es irgendwie interessant an ihm, dass er so ein richtiger Teenage-Superstar war. Ne? Kann man jetzt, wo wir über seinen Tod mit 73 reden, vielleicht sich schwer vorstellen. 1968 hat Jerry Conway angefangen mit Comics schreiben. Und da war er also gerade mal 16 Jahre alt. Und schon 3 Jahre später, gerade dann mal, also mit 19, hat man ihm bei Marvel Comics praktisch gleich die Schlüssel zum Ferrari in die Hand gedrückt, weil dann fing er an, The Amazing Spider-Man zu schreiben. Und Spider-Man war damals schon der erfolgreichste Comic der USA. Das heißt also, mit 19 eigentlich schon war er ein Superstar und auf dem Superhelden-Olymp angekommen.
Wie kann das sein? War der eben so talentiert oder hat er einfach den richtigen Riecher gehabt? Wie kann das?
Ja, sicher war der talentiert, das ist klar. Er war sicherlich auch ziemlich ambitioniert, das glaube ich auch. Aber es hat schon auch einfach mit den Strukturen im frühen Comic-Business zu tun. Ne? Also wir haben uns ja schon öfter unterhalten über die Anfänge so in den 1930er Jahren. Im von der Great Depression durchgeschüttelten New York mit Zeichnern und Autoren, die allesamt aus ziemlich ärmlichen Verhältnissen kamen, die meistens aus Arbeiterfamilien kamen, allermeistens migrantisch geprägt, sehr, sehr oft aus einem osteuropäisch-jüdischen Milieu kamen. Und das zieht sich dann aber eben wie so ein roter Faden noch bis in die 1960er Jahre hinein. Da geht so diese erste Riege langsam von dann, so Stan Lee und Jack Kirby wären da vielleicht berühmte Namen. Und die neue Riege, die dann so in den 1960ern in den Vordergrund tritt, ist auch wieder eine junge Generation von talentierten Künstlern aus bescheidenen Verhältnissen, aus migrantischen Verhältnissen, die zwar künstlerisch arbeiten wollten, aber irgendwie auch Geld verdienen mussten, weil sie eben auch zu Hause in den Familien mit anpacken mussten, sich keine teure Kunsthochschule oder sowas leisten konnten und dann bei Comics gelandet sind. Und Jerry ist genauso einer. Jerry Conway ist ein Junge aus Brooklyn, aus einem Arbeiterhaushalt, eine irische Einwandererfamilie in diesem Fall. Und am Anfang war er erstmal unglaublich fleißig und hat bei Marvel Comics einfach alles weggetextet, was der Writing-Staff nicht mehr rechtzeitig bis zur Deadline hingekriegt hat. Und Fleiß wurde dann belohnt. Er bekam dann nach und nach größere Gigs bei Marvel Comics.
Bis er dann schließlich bei Spider-Man gelandet ist und ehrlich gesagt, das war auch immer, wenn ich Superhelden gesehen oder gelesen habe, auch meine Lieblingsfigur.
Naja, und da hat Jerry dann aber auch so richtig zugeschlagen. Also er war jung, das haben wir geklärt, und er war aber auch wirklich wild und hatte für damalige Verhältnisse eine ungehörige Idee. Er wollte in Superhelden-Comics jemanden sterben lassen. Auf dem Cover von Amazing Spider-Man 121, das ist dann im Jahr 1973, da sehen wir also Spider-Man so in der Mitte des Bildes. Und um ihn herum jede Menge Porträts von seinen allerliebsten Menschen. Da ist seine Tante May dabei, seine Kumpels Harry und Randy, seine Vaterfigur Robbie Robertson und seine große Liebe Gwen Stacy natürlich auch. Und Spidey kündigt dann selbst schon unheilvoll an, "Someone close to me is about to die." Und das zieht Jerry dann in der nächsten Ausgabe tatsächlich durch und lässt tatsächlich Spideys große Liebe Gwen Stacy beim Sturz von der Brooklyn Bridge sterben. Dramatisch war das. Ja.
Und das ist eben etwas, was die Fans bis heute noch beschäftigt.
Ja, ist so.
Ist natürlich schade für ihn sozusagen. Andererseits, heutzutage passiert sowas häufig in Serien oder überhaupt in solchen Stoffen, dass man eben auf eine Figur vielleicht verzichten muss. Insofern hat sich das so ein bisschen normalisiert, oder?
Das stimmt. In Superhelden-Comics Anfang der 70er allerdings ist es ein Schocker gewesen, muss man sagen. Ja.
Und dann haben wir ja diese Figur, diesen Punisher. Hatte ich am Anfang erwähnt, den finden eben auch sehr viele Menschen sehr spannend. Also ein schwer bewaffneter Typ, so eine, ja, mit einem Totenkopf auf der Brust, ein Vietnam-Veteran, völlig traumatisiert in die Heimat zurück. Dann muss er erleben, wie seine Familie während einer Gangschießerei ermordet wird. Was hat das zu tun mit diesem Superhelden-Genre, wo eben so eine Figur wie Spider-Man ja eigentlich dominiert hatte?
Ja, sehr interessant. Tatsächlich auch in einem seiner allerletzten Interviews hat Jerry Conway selbst dazu auch nochmal gesagt, dass der Punisher eben kein Superheld sei. Ja. Nichtsdestotrotz war er in den 80ern und 90er Jahren die meistverkaufte Serie aus dem Hause Marvel. Das muss man sich vielleicht auch nochmal vorstellen, dass er damals Spider-Man und auch die Konkurrenz Superman und Batman und so weit hinter sich gelassen hat. Ja, vielleicht, weil es in den 90ern, denken wir auch mal an Donald Trump, ja so eine Art Zeitgeist für Antihelden gab. Und diese Sache mit den Antihelden, das hat eben wirklich auch bei Jerry Conway in den 1970ern schon seinen Anfang gehabt, mit dem Punisher unter anderem.
Und würdest du sagen, das ist eben auch das, was von seinem Erbe am ehesten bleibt, also die Figur des Antihelden?
Ja, würde ich jetzt irgendwie nicht sagen wollen, weil ich finde, dass Jerry damals in den 1970ern erstmal einfach was Cleveres und was Plausibles gemacht hat. Also er hat Superhelden, die vorher oft ziemlich pfadfinderisch so daherkamen, den hat er einfach mal den Spiegel vorgehalten und sie auch einfach mal in eine moralische Zwickmühle gebracht. Ja, also was ist, wenn mein Erzfeind meine große Liebe tötet? Wie reagiere ich darauf? Mhm. Der Punisher ist dann das dunkle Spiegelbild eines Superhelden, das konsequent zu Ende gedacht. Der geht einfach mehr als nur diesen einen Schritt zu weit. Aber ich finde, um Jerry Conway vielleicht, wenn wir über ihn entsprechend nochmal so ein bisschen persönlich kennenzulernen oder greifbar zu machen, noch eine letzte Geschichte zu ihm. Bei den Protesten nach der Ermordung von George Floyd in den USA, also 2020, Black Lives Matter, da gab es ja immer wieder Bilder von Polizisten, die den Punisher-Totenschädel auf ihre Westen genäht hatten oder am Polizeiauto so aufgesprüht hatten. Und das hat Jerry Conway gesehen und dann gesagt, I want to deny the police the use of the symbol by claiming it for BLM. Also er hat der Polizei es verboten, den Punisher-Schädel einzusetzen und ihn auf Seiten von Black Lives Matter verortet. Und hat dann gleichzeitig noch zu einem Kunstwettbewerb aufgerufen, hat gesagt, Zeichner, junge Zeichner sollen ihm frische, neue Versionen des Punisher-Schädels schicken. Skulls for Justice hat er die dann genannt. Die Bilder wurden versteigert und der Erlös an gute Zwecke gespendet. Und an diesen Jerry Conway und diese Vorstellung des Punishers werde ich dann jedenfalls in 2 Wochen denken, wenn ich mir den neuen Film anschauen darf, anders als Jerry selber.
Der Marvel-Autor, die Legende Jerry Conway ist tot. Unser Comics-Experte Markus Dichmann hat uns ja seine Bedeutung und sein Erbe erklärt. Danke dafür.
Gerne.
In Oberhausen beginnen die 72. internationalen Kurzfilmtage. In Zeiten von KI und Desinformation stellt sich die Frage, welchen Bildern wir trauen können, sehr häufig und überall im Alltag, welchen eben wir auch nicht trauen können. Auch im Bereich Kurzfilme ist das so. Heute Abend ist die Eröffnung und was in den nächsten Tagen folgt, darüber spreche ich jetzt mit der Leiterin Madeleine Bernstorff. Grüße Sie, hallo.
Hallo.
Frau Bernstorff, der Kurzfilm gilt ja als Experimentiergelände des Kinos. Nun ja, gibt es eben mit künstlicher Intelligenz diese neue massive technische Innovation. Wie schauen Sie auf diese Möglichkeiten, wie kritisch möglicherweise auch?
Also wir schauen darauf in der ganzen Ambivalenz, die da, glaube ich, notwendig ist. Also unsere These von diesem diesjährigen Themaprogramm ist so ein bisschen, natürlich sind es komplett neue Techniken, aber das ist ja schon seit den digitalen Verfahren. Man kann einen Pixel spurlos ersetzen durch ein anderes Pixel. Es ist kein Abdruck mehr auf dem Filmmaterial. Damit sind wir ja schon lange unterwegs. Und jetzt haben wir diese KI-Bilder, diese errechneten Bilder, die immer Intelligenz genannt werden, aber es sind ja einfach riesige Datenmengen. Und ich habe gestern einen Text gelesen, Daten kommt von Datum, und zwar Datum heißt das Gegebene. Das heißt, man muss sich auch mal gucken, wer gibt einem was, warum eigentlich.
Und was heißt das ganz praktisch? Also mit diesen technischen Möglichkeiten muss man da jetzt beim Filme einreichen eben auch kenntlich machen, ob man mit KI gearbeitet hat?
Das macht zum Beispiel Berlinale und Leipzig, das Festival, die machen das. Wir haben das diskutiert und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, das hilft nicht so richtig weiter, weil was ist der Bildstabilisator in der Kamera? Das ist ja auch ein errechnendes Tool. Was sind komplett neu generierte Bilder, die aber wiederum ja aus einem Riesenhaufen bestehender Bilder dann gebaut werden nach Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Also vielleicht geht es eher um so eine, wir haben das genannt KI-Literacy oder AI-Literacy, also das weiterzuentwickeln. Mhm. Wir trauen den ZuschauerInnen auch mehr zu. Und tatsächlich sind es ja Medien, also Alexander Kluge hat damit gearbeitet, der hat mit einem freien System gearbeitet zum Beispiel und sagt, auch die Maschinen sind von Menschen gemacht und deshalb muss man sie auch wie, da steckt viel menschliche Arbeit drin, man muss sie als Lebewesen behandeln und gleichzeitig geht unser KI-Programm aber auch darum, welche sogenannten Klickarbeiterinnen im globalen Süden diese Bilder dann eben mit menschlicher Arbeit annotieren. Mhm. Und diese menschliche Arbeit wird ja in diesem Wort künstlich unsichtbar gemacht und in dem Wort Intelligenz wird vielleicht auch etwas behauptet, was vielleicht auch eine Anmaßung ist.
Also die Diskussion ist auf jeden Fall längst nicht am Abschluss. Vielleicht ja eben auch spannend, dann in Oberhausen zu sehen, wie Kurzfilme damit auch umgehen. Wenn wir jetzt mal inhaltlich schauen auf die Stories, also Kriege und politische Krisen dominieren ja die Welt gefühlt mehr als früher. Ist das gerade eben auch besonders Thema in den Filmen, die auch in den Wettbewerben bei Ihnen laufen?
Ja, interessanterweise sehen wir natürlich in ganz vielen Filmen Spuren der Konflikte, die auf der Welt sind. Und wir sehen aber auch, ohne das jetzt so kitschig therapeutisch zu bezeichnen, aber es gibt trotzdem Versuche, diese Krisen vielleicht zu bewältigen, zu bearbeiten. Das sind schon sehr große Worte, aber ich sage Ihnen mal zwei Beispiele jetzt. Mhm. Das eine ist ein Film, der heißt The Open Field. Das ist von Thibaut Atkins aus Südafrika, dessen Bruder bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und er geht im Grunde an den Ort in Äthiopien, wo dieses Flugzeug runtergefallen ist und wird dort Teil der Community, die dort trauert mit ihm zusammen. Und das ist ein sehr stiller Film, der gar nicht so tief neue Wege beschreitet und trotzdem eine sehr besondere Aufmerksamkeit hat, genau auch für das, was dort passiert ist und das versucht mit der eigenen anderen Erfahrung zusammenzubringen. Das heißt, das ist vielleicht eher auf der emotionalen Ebene ein neuer Weg. Mhm. Verstehen Sie?
Ja, spannend.
Oder wir haben einen Film von der Susan Maria Hempel, die erzählt von der Krisenhaftigkeit der Welt und von der künstlerischen Krise, die nach der Geburt ihres Kindes für sie aufschien und fragt sich dann überhaupt nach Kindern in der Welt und legt mit einer KI einen so einen unglaublich dystopischen Weltuntergangsort an. Und darin sieht man kleine Kinder in dieser etwas unheimlichen Niedlichkeit. Wenn die KI was besonders niedlich machen möchte, dann wird es immer so ein bisschen spooky eigentlich. Und das macht sie, die zeigt sie, wie diese Kinder auch langsam untergehen. Und gleichzeitig arbeitet sie aber mit ganz analogen Materialien. Also sie baut kleine Bühnen aus Pappkartons und später bearbeitet sie das Filmmaterial mit Abflussreiniger oder so. Also sie hat macht so eine sehr materialbewusste Arbeit, die auch versucht, die Welthaltigkeit und die Krisen der Welt mit den eigenen Erfahrungen zu verbinden. Das ist ja auch das, womit wir immer unterwegs sind. Und sie findet dafür eine sehr materialbewusste Form.
Spannend auf jeden Fall. Also die Kurzfilmtage kooperieren ja auch mit der Streaming-Plattform, habe ich gelesen. This is Short, TIS. Ja. Die Kurzfilme dann eben auch ein Leben nach dem Festival beschert. Aber wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben seit der Pandemie auch einen Channel, ein Online-Format. Und das eine ist so, dass Leute, die Mitglied werden bei This is Short, das ist nicht teuer, die können auch während des Festivals schon Dinge online sehen. Und gleichzeitig kann man dann nach dem Festival auch das Preisträgerprogramm für 24 Stunden sehen. Und sonst gibt es einfach viele kuratierte Reihen. Und das ist so ein bisschen der Versuch, Filmemachenden auch weiterhin eine Plattform zu geben. Aber das Online-Gucken ist natürlich eine andere Form. Das Interessante an der Kinoerfahrung ist ja, dass man in einem dunklen Raum sitzt und nicht alles weiter scrollen kann oder wegklicken, sondern etwas vielleicht aber auch dadurch tiefer erfährt und vielleicht auch in der Widersprüchlichkeit erfährt.
Und das soll auch möglichst erhalten bleiben, auf jeden Fall. Jedenfalls in Oberhausen starten heute die 72. schon internationalen Kurzfilmtage, und über das Programm und einige Highlights war das die Leiterin Madeleine Bernstorff. Ich bedanke mich und viel Erfolg.
Dankeschön.
Das Lesen der anderen.
Die Zeitschrift Pop, Kultur und Kritik erscheint zweimal im Jahr und die neue Ausgabe ist gerade raus. Anne-Kathrin Kohut ist Mitherausgeberin. Hallo.
Hallo, Herr Oppel.
Ja, Sie haben ja selbst einen Text zur Hyperpersonalisierung in diesem Heft geschrieben. Also durch die Analyse unserer Daten bei allem, was wir tun, kann ja zum Beispiel KI immer genauere Kundenprofile erstellen, immer mehr genauere Produkte und Angebote auf uns abstimmen. Und wir machen da auch noch meistens bereitwillig mit. Das ist irgendwie gruselig, oder?
Ja, das stimmt. Das ist dieser permanente Selbstwiderspruch, in dem wir alle jeden Tag leben, wenn wir irgendwie uns durch die sozialen Medien bewegen. Und ich glaube, bei Hyperpersonalisierung ist vielleicht besonders interessant, dass es eben nicht mehr nur darum geht, sozusagen Inhalte kuratiert zu bekommen, sondern auch Inhalte quasi in Echtzeit generiert zu bekommen. Also so ein bisschen die Idee, dass es nicht mehr lange hin sein wird, bis eine Werbung nur für uns ganz persönlich so zu sehen sein wird, wie sie uns erscheint, also wirklich aufgrund unserer Daten erzeugt wird. Und vorher wird es niemand anders sehen und nach uns wird es niemand anders sehen. Und das Phänomen hat mich interessiert.
Also dieser Trend zu Filterbubbles, der ist ja sowieso nicht mehr aufzuhalten, scheinbar. Also dass wir nicht mehr alle eben das Gleiche sehen, hören, wissen und erfahren, sondern ja eben unsere eigenen, jetzt schon, also für unsere eigene Personalisierung auch sorgen oder scheinbar sorgen. Inwiefern werden wir dann durch Hyperpersonalisierung fremdgesteuert und weiter vereinzelt?
Ja, wo fange ich da an? Also ich glaube auf jeden Fall, dass natürlich dieses Motiv, ja, dass das Lagerfeuer der Nation verschwindet und dass wir alle in einer sehr fragmentierten Kultur leben, schon sehr viel älter ist. Ich erzähle auch in meinem Text so ein bisschen die Geschichte nach, und nichtsdestotrotz stimmt es natürlich, dass das durch die sozialen Medien enorm forciert wird. Ich denke, es gibt auch gute Argumente gegen die Filterbubble oder ihre Effekte zumindest, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Das, weil das kennt ja, glaube ich, auch jeder, weiß ich nicht, man heute irgendwie eine Band hört und die hat Millionen von Follower auf Spotify und trotzdem kennt die beste Freundin diese Band vielleicht gar nicht. Also das sind natürlich irgendwie Effekte, die existieren. Und ja, inwiefern ist das fremdgesteuert? Also auf eine Art natürlich schon, weil es, und da zitiere ich wiederum Andreas Reckwitz, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber es geht mir so ein bisschen darum, die Frage zu stellen, ist Personalisierung eigentlich gleichzusetzen mit Individualisierung und Einzigartigkeit? Also macht das was mit uns, dass diese ganzen Inhalte nur für uns gezeigt und erzeugt werden? Und ich glaube, es gibt eben diese eine Art von Singularisierung, die durch den Algorithmus entsteht, und die nennt auch Reckwitz maschinelle Personalisierung, die ich als nicht mehr individuell empfinde, weil wir ja gar nicht mehr selbstbestimmt teilnehmen sozusagen an dem Individualisierungsprozess. Weil das ist ja eigentlich ein Aushandlungsprozess, wenn man so will. Man setzt sich zu etwas in ein Verhältnis, zur Massenkultur, zu Mainstream, zu was auch immer. Mhm. Zur Meinung der Freundin von mir aus auch. Und das passiert natürlich nicht, wenn die Inhalte einfach vom Algorithmus ausgesucht werden. Das ist ja nichts, was ich selbst entscheide. Und insofern gibt es da natürlich durchaus so ein Steuerungselement und auch eine Fremdbestimmung, auf jeden Fall.
Ja, und zumal ich ja dann selbst gar nicht mehr irgendwelche Sackgassen möglicherweise ansteuere, die ich wieder verlassen will, aber vielleicht dort auf was stoße, was ich vorher gar nicht geplant oder gedacht habe. Also dieses Steuern, ja, man kann das Individualisierung vielleicht positiv nennen, aber negativ ist es ja auch de facto ein Verlust von Gemeinschaft. Wenn eben ja die Freundin, wenn das soziale Umfeld das nicht teilt, das natürlich sich auch auf das demokratische System auswirkt, weil man da ja eben zusammenwirken soll. Also wer oder was entsteht hier gerade durch diese Hyperpersonalisierung?
Ja, interessant. Ich glaube, beides passiert nicht mehr. Also ich glaube eben wirklich, es ist auch keine Individualisierung, weil wir es ja nicht selbst sozusagen mit in der Hand haben. Ich glaube, das gehört zum Individuellsein dazu. Aber eben auch, genau, wie Sie sagen, die Gemeinschaftlichkeit, die geht natürlich auch auf eine Art verloren. Das ist ja auch so eine Diagnose, die sich ganz oft im Zusammenhang mit der Filterbubble stellt. Uns gehen quasi die gemeinsamen Räume verloren, in denen wir diskutieren können und streiten können und so weiter. Ich bringe ein bisschen Optimismus rein, ganz kurz, ja, weil gerne, ich glaube tatsächlich, ich bin noch nicht so sicher. Es kommt, glaube ich, total drauf an, wie wir uns zu diesen personalisierten Inhalten verhalten, um wirklich endgültig sagen zu können, ob wirklich die Gemeinschaftlichkeit verloren geht. Man kann natürlich theoretisch auch sagen, hey, okay, wir haben jetzt nicht mehr so eine Sendung wie Wetten, dass, aber wir haben ja durchaus zum Beispiel, wenn man sich Meme-Vorlagen oder Templates anschaut, standardisierte Formen oder generische Formen, die alle kennen, wenn man auch nicht alle Variationen kennt. Ne? Also jeder kennt das Distracted Boyfriend Meme, also das Template. Hm. Aber natürlich kenne ich jetzt vielleicht nicht die 10.000 Varianten, die Sie davon gesehen haben. Aber ich kenne einige, die ich gesehen habe. Und trotzdem kennen wir quasi beide dieses Template. Und also es gibt, glaube ich, dennoch sozusagen so Anker gemeinschaftlicher Art.
Die muss man sich vielleicht dann konzentrieren. Vielleicht noch ganz kurz zu einem anderen Text in dem aktuellen Heft. Wolfgang Ulrichs über J.D. Vances Selbstmimifizierung. Halloween bei J.D. Vance. Da stellt er diese These auf, dass die Halloween-Memes vom letzten Jahr als Bildmoment irgendwann entscheidend sein könnten für eine zukünftige US-Präsidentschaft von J.D. Vance. Also man munkelt ja sehr viel schon, dass er eben der nächste Präsident sein will. Wie kommt er auf diese These? Was meint er da genau mit dieser Mimifizierung?
Ja, das ist natürlich so ein typischer Wolfgang Ulrich-Move, das so zuzuspitzen. Aber ich glaube, in einer Sache hat er natürlich recht, dass J.D. Vance zwei Sachen, glaube ich, sehr gut beherrscht. Einerseits die Selbstmimifizierung, wie man selbst zum Meme wird und das auch mit ankurbelt. Natürlich immer so ein bisschen auch mit dem Zweck, dadurch sehr viel Sichtbarkeit zu haben, im Diskurs der Meme-Kultur im Netz zu sein. Aber er geht eben noch weiter und sagt, dass diese, vielleicht muss ich kurz erklären, worum es eigentlich geht, denn letztes Halloween sozusagen hat sich J.D. Vance als Meme seiner selbst verkleidet im Kostüm, und zwar als eine Version von vor allem sehr spöttischen, sehr Anti-Vance, Anti-Trump, Anti-MAGA-Memes. Das heißt, er hat sich das angeeignet, dieses negative Meme, und damit natürlich auch alle Memes, die bisher entstanden sind, eigentlich in ihrer ganzen Ernsthaftigkeit in Frage gestellt oder auch sozusagen entkräftet. Und andererseits führt das dazu, dass er, das sagt eben Ulrich, dass er eigentlich wie zu so einer Art Avatar wird, indem er sozusagen sich selbst die negativen Formen aneignet, wird er wie so freigestellt und wird natürlich auch sozusagen von seinen Fans dann wieder aufgegriffen als die Figur, ne, als diese Meme-Figur, die er verkörpert hat zu Halloween. Und das ist eben so eine ganz super Karikatur. Tiefe auf Figur, also eher so ganz aufgeblustert, mit so einer wilden Frisur, aufgerissenen Augen, so ein bisschen Gustav Courbet selbstporträtmäßig. Das kennen manche vielleicht, so sieht es aus. Und es hat sich auch gezeigt, also ich finde, der Text ist ja quasi vor mindestens einem halben Jahr entstanden, dass sich das bewahrheitet hat durchaus. Also dieses Meme, das er quasi dann selbst wiederum als Kostüm getragen hat, hat sich wirklich verselbstständigt. Die Fans greifen das ständig auf in fast allen Diskursen, die man im Netz so finden kann. Gibt es dann Varianten davon. Und das macht ihn natürlich sehr mächtig.
Ja, und auf jeden Fall ein sehr viel souveränerer Umgang mit Satire als sein Chef, sozusagen Präsident Trump, der jetzt gerade wieder Jimmy Kimmel auf dem Kieker hat und da eben mit biblischem Ernst herangeht. Also zwei Texte in der neuen Ausgabe der Popkultur und Kritik. Das war mit Herausgeberin Anne-Kathrin Kuhut im Lesen der Anderen hier im Kompressor. Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Er trug den Allerweltsnamen Jack Smith. Doch der US-Filmemacher und Künstler hinter diesem Namen war einer der ungewöhnlichsten des 20. Jahrhunderts. 1932 geboren, 1989 an AIDS gestorben. Andy Warhol hat mal gesagt, Jack Smith sei der einzige Künstler, den er kopieren würde. Dabei lebte ja Warhols Kunst sowieso von Verfahren der Reproduktion, wie wir wissen. Aber zurück zu Jack Smith, über den ist nämlich jetzt ein Buch erschienen, What's Underground About Marshmallows, der Titel, mit Texten von und über ihn. Und Näheres erzählt uns darüber jetzt der Herausgeber, der Mainzer Filmwissenschaftler Mark Siegel. Ich grüße Sie, hallo.
Guten Tag.
Also vielleicht drei Sätze über Jack Smith. Wer war er? Was hat ihn so bedeutend für die Kunst gemacht?
Ja, Jack Smith, wie Sie sagte, war Künstler, Performer, Fotograf, Filmemacher. Nicht nur ein großer Einfluss auf Warhol, der es liebte zu kopieren und über das als große Auszeichen für Jack Smith machte, aber auch für im Theater, zum Beispiel für Menschen wie Robert Wilson, wie Richard Foreman. Jack Smith hat eine Art Kompromisslosigkeit in seiner Ästhetik, eine Langsamkeit in seinen Performances, eine Gender- und Sexualnormen verwirrende Darstellungsästhetik, eine faszinierende Art, Hollywood, Populärkultur anzueignen und neue Relevanz für die Gegenwart daraus zu beziehen.
Ich würde sagen, dennoch ist er in Deutschland nicht so wirklich bekannt. Dabei hatte er ja auch eine Verbindung zu Deutschland, richtig?
Er hat eigentlich eine starke Verbindung zu Deutschland. Das ist zumindest Teil meines Arguments in das neue Buch. Es ist aber das erste Mal, dass eine große Auswahl an Texten von Jack Smith wunderbar ins Deutsch gebracht sind von Benjamin Dittmann-Bieber und Gregor Runge. Und wir haben auch Smith ins Deutsch gebracht, zum Teil, weil Smith eine enge Verbindung zu Deutschland hat. Er war zweimal in den 70er in Köln und einmal in den 80er in Hamburg. Aber durch seine Auseinandersetzung und Bekanntschaft mit deutscher Kulturschaffenden, mit deutscher Kuratoren und sogar in New York mit der faszinierenden Figur Lutze, die eine Galerie dort geleitet hat, hat Smith neue Relevanz für die amerikanische Kunstwelt bekommen. In dem Sinn hat Deutschland Smith zu Lebzeiten und posthum nochmal relevant gemacht für die amerikanische Kunstwelt, die vorher vielleicht ein bisschen nicht mehr wusste, was sie mit dieser kompromisslosen Künstler machen sollte.
Aha, also er ist ja 1989 an AIDS gestorben, also ist jetzt schon bald 40 Jahre tot. Und die Avantgarde, also zu der Sie ihn ja jetzt eben auch rechnen und zählen, ist natürlich jetzt auch Geschichte. Aber was ist an seinem Werk, würden Sie sagen, von heute betrachtet ebenso spannend und weiter interessant, außer dass es einflussreich war?
Ich meine, ich würde Jack Smith auch, der ist so als Avantgarde-Künstler bezeichnet, aber auch als Underground-Künstler. Der hat so eine Art DIY-Ästhetik, die, glaube ich, heute sehr inspirierend sein kann für jüngere KünstlerInnen, in seiner Art mit dem Müll des Alltags auseinanderzusetzen und die in seine Arbeit reinzubringen. Der hat wirklich arm gelebt und wirklich No-Budget-Filme gemacht. Und ich finde, heutzutage, wenn wir sehen, wie schwer es Kulturinstitutionen hat, wo es so politischer Druck auf die Kunst gibt, brauchen wir diese kompromisslose KünstlerInnen wie Jack Smith. Und ich denke, dass viele Leute könnte vielleicht von seiner ästhetischen Auseinandersetzung mit Populärkultur und mit dem Müll auf der Straße könnte viel lernen, viel gewinnen für die Gegenwart.
Vielleicht nennen Sie noch mal ein, zwei Beispiele von seinen Filmen oder seinen Kunstwerken, wie man immer das betrachten will, die besonders spannend sind und vielleicht nachwirken.
Ja, ich meine, sein berühmtester Film heißt Flaming Creatures. Das wurde 1963 gemacht. Und das ist ein Film, wo er mit Freunden in verschiedenen Arten von Drag, das bedeutet so irgendwie geschlechtliche Verkleidung auf einem Dach eines alten Filmtheaters, so Fantasien-Episoden gedreht hat, wo man merkt Einflüsse aus den Stummfilmen. So, es gibt so eine Fangszene, es gibt eine Verführungsszene. Aber was sehr besonders da ist, ist zum Teil, es gibt keine Narrativ. Es ist manchmal sehr schwierig, Unterschiede zwischen, lass uns sagen, männlicher oder weiblicher Figuren zu trennen oder sogar von Körperteilen. Man weiß nicht, ob ein bestimmter Genitalie zu einem bestimmten Geschlecht gehört oder nicht. dank der Art und Weise, wie Jack Smith das filmt, wo er sehr besondere Einstellungen nimmt, die uns neue Blickwinkel auf Beziehungen zwischen Menschen und Beziehungen zwischen Mensch und Stoff, Menschenmaterial. So, ich denke, da mit diesem Beispiel von Flaming Creatures kann man immer noch viel herausholen für unsere Beschäftigung in der Gegenwart.
Also es hört sich auf jeden Fall an, als ob er seiner Zeit voraus war.
Auf jeden Fall. Der hatte Probleme mit dem Zensur in New York. Es war sehr schwierig Anfang der 60er Jahre für diese ungenehmigte Filmveranstaltungen, die Jonas Mekas unter anderem in der Welt gebracht hat. Und Jack Smiths Film Flaming Creatures wurde sogar Ende der 60er in den US-Kongress vorgeführt, um ein Beispiel zu liefern für die verrückte Pornografie des Underground-Films. Aber wenn man den Film heute sieht, ich glaube, man wird total lachen, weil es ist überhaupt nicht pornografisch nach gegenwärtigen Einstellungen oder eigentlich auch nach damaligen Einschätzungen.
Also wenn Sie Lust bekommen haben, in die Welten des Jack Smith einzutauchen, What's Underground About Marshmallows hat 288 Seiten, ist im Alexander Verlag erschienen und kostet 35 Euro. Herausgeber Marc Siegel, vielleicht noch die Frage, was hat's mit dem Titel auf sich? Der ist ja schon eher ungewöhnlich, nicht unbedingt selbsterklärend.
Ja, stimmt, es bleibt, ich meine, ich mag, dass es etwas verführerisch komisch bleibt. Das ist eigentlich ein Titel von Jack Smith, von einer Performance, die er gemacht hat. Interessanterweise eine Performance, die dann den Künstler Ron Vauder nachgemacht hat. Und es gibt einen Film von dem Künstler Ron Vauder, das heißt Roy Cohn Jack Smith. Ich werde am 7. Mai im Arsenal Kino in Berlin einführen und auf jeden Fall über Jack Smith sprechen.
Also, What's Underground About Marshmallows, Herausgeber Marc Siegel. Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich.